Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, Elisabeth, du hast es schon mit eigenen Worten direkt nach der Schriftlesung gesagt. Was für eine Erzählung. Wir kennen sie wahrscheinlich alle. Und wenn noch nicht, dann ist man vielleicht überrascht, so eine Geschichte aus der Bibel zu hören. Ja, es ist unglaublich, was da passiert. Es ist im Grunde genommen ein Bericht über den Charakter Gottes und über den Charakter des Menschen. Ich persönlich mag solche Berichte fast noch lieber als so die ganzen Zusprüche, die wir haben in der Bibel. Die meisten sehnen sich ja nach diesem "Fürchte dich nicht" und auch ich brauche das von Zeit zu Zeit. Und trotzdem liebe ich so die Herausforderungen, wenn es schwierige Texte gibt, wo ich erstmal überlegen muss, was möchte Gott uns dadurch offenbaren? Und ich denke, in diesem Text offenbart sich eben der Charakter Gottes und der Charakter des Menschen, wie auch bei vielen anderen Texten in der Bibel. Da wird nichts beschönigt. Im Gegenteil, uns wird die Realität so vorgestellt, wie wir sie ganz oft auch in unserem eigenen Leben empfinden. Es gibt auch ein paar Parallelen zu dem Kapitel davor, zum dritten Kapitel. Vielleicht kennt ihr die Geschichte auch, Adam und Eva im Paradies. Gott sagt, ihr könnt von allen Früchten essen, nur von einem Baum nicht. Sie tun es trotzdem, sie lassen sich verführen, sie werden schuldig und Gott bestraft sie, dass sie das Paradies verlassen müssen. Aber er schützt sie am Ende auch, indem er ihnen einen Schutz bereitet, damit sie ihre Nacktheit bedecken können. Und ganz ähnlich findet das jetzt eigentlich im vierten Kapitel statt. Auch da sehen wir, dass der Mensch ungehorsam und leicht verführbar ist. Hier betrifft es den Kain. Adam und Eva haben zwei Söhne bekommen, wir haben es gehört. Kain war der Erstgeborene, Abel der Zweitgeborene. Kain wurde ein Bauer, also hatte mit Getreide zu tun, und Abel ein Hirte. Und dann wird uns erzählt, dass beide, und das haben die regelmäßig getan, so ist es in dem mosaischen Gesetz niedergeschrieben, es gibt tägliche Opfer, wöchentliche Opfer, also das war für die eine alltägliche Handlung. Und dann wird uns eben erzählt, dass sie beide Gott ein Opfer darbrachten. Und über Abel wird berichtet im Predigttext, dass er von den besten der erstgeborenen Lämmern seiner Herde nahm. In Vers 4: Auch Abel brachte ihm ein Opfer, er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Bei Kain wird uns nur berichtet im Vers 3, einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Wir wissen nicht, was mit dem Opfer des Kains nicht in Ordnung war, ob es vielleicht zu wenig war oder ob es nicht das beste Getreide war, sondern ein bisschen der Abfall, was laut Gesetz nicht richtig gewesen wäre. Wir wissen auch nicht, mit welcher Einstellung er das Opfer gebracht hat. Wir können aber davon ausgehen, dass irgendetwas mit dem Opfer nicht stimmte, denn wie gesagt, Gott schaut ja das Opfer nicht gnädig an. Wir wissen, dass Abel sein Opfer gerne und mit Demut dargebracht hat, denn warum hätte er sonst die erstgeborenen Lämmer ausgesucht? Ne? Er hat sich an das Gesetz gehalten, wie vorgeschrieben. Und dann handelt Gott. Ihm werden also diese zwei Opfer dargebracht. Auf Abels Opfer schaut er freundlich, aber Kains Opfer schaut er nicht an. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, unsere erste Reaktion beim Hören oder beim Lesen ist sofort, dass wir uns fragen, ja, warum hat Gott Kains Opfer nicht auch freundlich angeschaut? Warum bevorzugt Gott den einen und benachteiligt den anderen? Also wir sind ganz schnell mit unserer Anklage und mit unserer Warum-Frage. Wir sind schnell dabei, ein Urteil zu fällen, dass Gott ungerecht ist. Und es scheint, als ob wir selber gerecht und barmherzig wären. Dabei wollen wir vielleicht einfach nur den Konflikt vermeiden. Aber Gott hat keine Angst vor einem Konflikt mit einem Menschen. Das, was wir dabei vergessen, ist, dass es eben eigentlich ein alltägliches Ritual ist. Das heißt, der Kain hat schon häufiger Opfer dargebracht, die Gott angenommen hat. Aber einmal eben nimmt Gott das Opfer nicht an. Insofern können wir davon ausgehen, dass etwas mit dem Opfer nicht gestimmt hat. Und wenn wir das auf unser eigenes Leben übertragen, ich sag mal, ne, der Kain hat 100-mal geopfert, es war 100-mal in Ordnung und dieses eine Mal ist irgendwas nicht in Ordnung, sodass Gott nicht freundlich auf dieses Opfer schaut. Und sofort fragt der Mensch Warum? Das ist doch ungerecht. Das ist wie wenn ein Mann 100-mal über die Auto fährt mit über 200 Sachen und immer gut ankommt bei seinem Arbeitsplatz und einmal passiert ein Unfall und die Frau klagt an und sagt, warum? Warum hast du das geschehen lassen? Wir denken in dem Augenblick, Gott ist ungerecht, dass er das zulässt. Aber wie viele 100 Male zuvor war es uns total egal, ob wir bewahrt und behütet angekommen sind. So sind wir. Aber Gott ist heilig und gerecht. Er hat klare Regeln, wie die Opfer dargebracht werden sollen. Ich habe das in meinem Urlaub auch noch mal gelesen, das 3., 4., 5. Buch Mose. Und augenscheinlich hat sich einer von beiden nicht daran gehalten. Gott sieht ins Herz und er sieht die Einstellung beim Opfer darbringen. Da möchte ich einfach darauf vertrauen, dass Gott wusste, warum er dieses Opfer nicht angenommen hat. Gott ist heilig und gerecht in dem Sinne, dass er sich selbst nicht widerspricht. Dass er nicht einfach sagt, naja, eigentlich ist auch egal, wie du mir dein Opfer darbringst, ob es jetzt das beste oder das schlechteste Getreide ist. Nein, Gott bleibt sich selbst treu. Und dann ist es eigentlich auch ganz logisch, dass eine Konsequenz daraus folgen muss, wenn die Gebote übertreten werden, dass eine Strafe folgt. Der Mensch ist sehr leicht zu verführen, wenn er sich benachteiligt fühlt. Gott fasst es gut in Worte, was mit dem Kain da passiert, in Vers 7. Er sagt zu Kain, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Mit anderen Worten, der gerechte und heilige Gott, der das Recht hat, ein ihm nicht wohlgefälliges Opfer auch nicht anzunehmen, warnt sogar den Menschen und sagt, du bist leicht verführbar, besonders wenn schon der Zorn, der Neid in deinem Herzen sich festgesetzt hat. Die Sünde wird aus deinen Gedanken geboren, darum sei wachsam und nüchtern. Wie gnädig ist das von Gott, den Kain zu warnen, weil Gott schon sieht, was mit Kain passiert, dass er verbittert wird, weil er zu dem Opfer seines Bruders schielt. Und Gott sagt zu ihm, lass dich nicht von der Sünde verführen. Gib deinen bösen Gedanken nicht nach, denn aus ihnen werden böse Taten. Jesus sagt es im Matthäusevangelium Kapitel 15 so, er sagt, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Diese Dinge sind die Dinge, die einen Menschen unrein machen und nicht, wenn wir mit ungewaschenen Händen essen. Jesus hat es auf den Punkt gebracht und gesagt, Sünde wird aus dem Herzen und aus den Gedanken geboren. Darum ist es wichtig, dass wir unsere Gedanken prüfen, immer wieder. Erforsche mich, Herr, sieh, wie ich es meine, sieh, ob ich auf einem bösen Weg bin, ob ich dazu tendiere, Sünde zu tun. Und falls ja, dann bring mich wieder auf den richtigen Weg. So heißt es in Psalm 139 oder in den Sprüchen Kapitel 4, Vers 23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Das ist eine Aufgabe, eine tägliche Aufgabe an uns, uns immer wieder zu prüfen, immer wieder unsere Gedanken und unsere Herzen zu reinigen. Darum ist mein Wunsch und meine Bitte an dich, wenn du gerade in einer Situation bist, wo auch die Anklage so in deinem Herzen ist, dass du dich ungerecht behandelt fühlst, dass du das Gefühl hast, Gott segnet andere mehr als dich oder dass du eine unbeantwortete Warum-Frage in deinem Herzen hast. Ist ja eigentlich immer so mit einer Anklage verbunden, ne? Gott, warum? So dass du dazu tendierst, dein Selbstmitleid zu füttern und auch die Anklage Gottes zu füttern. Lass dem nicht freien Lauf. Gib dich nicht da hinein und verstärke das nicht, indem du mit anderen darüber redest und immer wieder deine eigene Position rechtfertigst, sondern such Gott in der Stille. Bitte ihn, dir seine Sicht der Dinge zu zeigen und versuch daran zu glauben, dass Gott gerecht ist und dass er weiß, was er tut und was er zulässt. Er lässt uns in der Not nicht allein, sondern er hat einen Plan, er hat einen Weg. Aber wenn du deinen Gedanken und Gefühlen Raum gibst, wirst du ein leichtes Opfer für sündhaftes Verhalten. Jeder von uns ist leicht verführbar. Es gilt für uns alle, dass wir uns immer wieder Gott zuwenden und unser Herz vor ihm ausschütten und reinigen lassen. Bei Kain ist leider genau das passiert. Er hat sich nicht Gott zugewendet. Er hört zwar diese Warnung, aber der Zorn auf seinen Bruder und dieser Plan, was er dann vorhatte, der war schon zu tief in seinem Herzen, so dass die Sünde fast schon getan war. Kain zeigt seinem Bruder Abel seine Felder, von denen er Gott kein rechtmäßiges Opfer gegeben hat. Und theoretisch wäre noch die Chance gewesen, mit Abel darüber ins Gespräch zu kommen, vielleicht sogar den Rat oder die Versöhnung mit Abel zu suchen, ihn zu fragen, was glaubst du, warum Gott mein Opfer nicht angenommen hat? Was kann ich besser machen? Aber anstatt die Versöhnung und den Ratschlag zu suchen, erschlägt er seinen Bruder, weil dieser Plan schon längst in seinem Herzen Realität geworden war. Kain sorgt selbst für vermeintliche Gerechtigkeit in seinem Leben. Gott hat sein Opfer nicht angeschaut, dann soll Abel auch nichts mehr von seinem Leben haben. Wie du mir, so ich dir. Und auch das erfahre ich ganz oft im alltäglichen Leben, dass Menschen so denken und sich so verhalten. Da macht ein Pfarrer einen Fehler, verletzt vielleicht jemanden und dann aus Wut oder Zorn sagt der andere, dann trete ich aus der Kirche aus und ich will mit Gott und der Kirche nichts mehr am Hut haben. Der Einzige, dem man damit schadet, ist man selbst. Ob die Organisation Kirche noch viele Jahre bestehen wird, das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass es immer Christen geben wird. Menschen, die sich Kinder Gottes nennen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und die sich versammeln werden, um zu beten, um auf Gottes Wort zu hören. Ob das in einer Organisation Kirche geschieht oder nicht, das ist total nebensächlich. Du kannst Gott damit nicht eins auswischen. Und du kannst auch den Menschen oder diesen Pfarrer, der dich verletzt hat, nicht eins auswischen. Der Einzige, dem du schadest, bist du selbst. Wenn du selber Gott den Rücken zukehrst. Wir verstehen unter Gerechtigkeit oft gleiches Los für alle. Ich glaube, darüber hatte ich auch schon mal gepredigt, aber aus Gottes Sicht ist Gerechtigkeit immer etwas in Beziehung zu Gott selbst, zu ihm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass manche Eltern bei Geburtstagen ihrer Kinder immer allen Kindern was schenken. Und genau das ist so unsere Vorstellung von Gerechtigkeit. Jeder soll was haben. Aber wisst ihr, vielleicht ist es für ein Geschwisterkind auch gut zu lernen, dass mal der andere im Mittelpunkt steht. Es ist eben der Geburtstag des anderen und dass der dann Geschenke bekommt. Und das auch aushalten zu lernen, jemand anderes wird beschenkt, aber ich eben gerade nicht, ich bin nicht dran. Geduld zu lernen, auf den eigenen Geburtstag zu warten. Ich denke manchmal, wir betrügen uns selbst mit unserer Vorstellung von Gerechtigkeit. Wir nehmen uns selbst und unseren Kindern die Chance zu wachsen und zu reifen. Gottes Gerechtigkeit ist anders. Sie hat immer was mit der Beziehung zu ihm selbst zu tun und mit unserem Verhalten, unserem Nächsten gegenüber. Bei Gott kann jemand wenig besitzen, auch wenig Freunde haben und trotzdem Anerkennung bei Gott. Und Gott kann voller Liebe auf diesen Menschen schauen, weil einfach die Einstellung stimmt, weil die Beziehung zu Gott stimmt. Es ist wichtig, dass wir lernen, uns Gottes Souveränität und Allmacht unterzuordnen, auch wenn er Dinge tut oder zulässt, die wir erstmal nicht verstehen. Aber wir sind eben nicht Gott. Unsere Gerechtigkeit ist nicht besser als die Gerechtigkeit Gottes. Gott hat wirklich unsere täglichen Dankopfer, Dankgebete verdient. Und er hat verdient, dass er das Erstbeste bekommt und eben nicht den Abfall. Gott ist gerecht. Der Mensch ist selbstgerecht. Und weil Gott gerecht ist und der Mensch selbstgerecht, ist es nur fair, wenn Gott dem Ungehorsam und der Sünde des Menschen auch Strafen bzw. Konsequenzen folgen lässt. Und Gott tut das hier in dieser Erzählung. Er sucht Kain. Er fragt, wo ist dein Bruder Abel? Ähnlich wie er Adam gefragt hat, wo bist du, als die das Gesetz übertreten hatten? Und die Strafe für Kain sieht so aus, Vers 11. Du hast den Acker mit dem Blut deines Bruders getränkt, deshalb stehst du unter einem Fluch und musst das fruchtbare Ackerland verlassen. Das Ackerland, das Gott Kain gegeben hatte, das war fruchtbar, das war gut. Es gibt manche, die sagen, ja, Gott hat mehr Gefallen an einem Opfer, das aus Fleisch besteht. Aber das stimmt nicht. Es gibt auch Speisopfer im Alten Testament. Die Speisopfer sind auch genauso wertvoll. Und hier steht, das Ackerland war fruchtbar, es war gut. Es war eine angesehene und wertvolle Arbeit. Kain war nicht weniger gesegnet als Abel. Aber weil Kain Gott kein wohlgefälliges Opfer darbrachte und weil er dann auch noch neidisch auf seinen Bruder schaute, kam diese Lawine des Bösen ins Rollen, die er selbst hätte unterbrechen können, wenn er auf Gottes Mahnung gehört hätte und sein Herz vor dem Bösen bewahrt hätte. Aber er wollte nicht und jetzt muss er die Konsequenzen tragen. Und wir wissen es, wir haben es ja gehört vorhin, Kain wird auf einmal kleinlaut. Er findet es ungerecht. Die Strafe ist zu hart, das überlebe ich nicht. Du vertreibst mich vom fruchtbaren Land und aus deiner schützenden Nähe. Genau wie seine Mutter Eva, die ja dann bei der Geburt, wo sie eigentlich unter Schmerzen leiden soll, das war die Strafe für die Übertretung des Gesetzes, aber am Anfang des 4. Kapitels lesen wir, dass sie bekennt, mit Gottes Hilfe habe ich diesen Sohn geboren. Das heißt, auch sie wurde demütig. Sie hat was gelernt aus dieser Erfahrung. Und genauso hier bei Kain. Er hofft auf Gottes Barmherzigkeit, weil er begreift, es ist besser, in Gottes schützender Nähe zu sein und auf fruchtbarem Boden arbeiten und leben zu können, als der verführerischen Stimme der Sünde nachzugeben und vom Licht in die Finsternis zu gehen. Es ist besser, zeitweise Mangel und Gottes mahnende Worte auszuhalten und zu hören, als Gottes Stimme zu ignorieren und seine Gebote zu übertreten. Ich denke, das hat jeder von uns schon erlebt. Im Kopf wissen wir, was richtig ist, zum Beispiel nicht zu lästern, nicht schlecht über jemanden zu reden. Aber viel zu schnell hat sich das in unserem Herzen festgesetzt und dann läuft uns doch der Mund über von dem, was in unserem Herzen ist. Und wir lassen unserem Frust und unseren Ärger über irgendeine Person freien Lauf. Und das, was dabei rauskommt, ist nicht Friede und Versöhnung, sondern Streit und Spaltung, Abstand, Distanz. Kain hatte Demut gelernt. Kain hatte erkannt, dass es dumm gewesen war, wegen so einer Sache so großes Unheil anzurichten. Wenn man sich das überlegt, wegen eines Opfers. Und das Interessante ist, das hast du ja auch schon gesagt, Elisabeth, Gott wendet sich Kain dem Sünder zu, dem Übertreter seiner Gebote, gnädig, barmherzig, liebevoll. Wenn wir diese Geschichte lesen, dann wollen wir am Anfang Kain erst verteidigen und sagen, Mensch, Gott ist so ungerecht, warum nimmt der nicht beide Opfer gleich an? Und dann finden wir Gott auf einmal böse, dass er Kain bestrafen will. Nee, andersrum. Dann finden wir Gott auf einmal barmherzig und wir denken, eigentlich hat Kain jetzt eine viel härtere Strafe verdient. Aber Gott ist gnädig. Er sagt zu ihm, Vers 15, wenn dich einer tötet, müssen dafür 7 Menschen aus seiner Familie sterben. Und er machte an Kain ein Zeichen, damit jeder wusste, Kain steht unter dem Schutz des Herrn. Genauso wie bei Adam und Eva, wo Gott eine Schutzkleidung macht, stellt Gott Kain hier unter den Schutz des Herrn. Kain hat diese Gnade nicht verdient. Wir können das nicht nachvollziehen. Wir denken, Gott hätte das Recht gehabt, ihn hart zu bestrafen und Kain dasselbe Schicksal zukommen zu lassen wie Abel. Den Tod durch wen auch immer. Aber Gott ist gnädig. Und das finde ich so, das flößt mir Ehrfurcht ein, dass ich sehe, Gott ist gerecht. Er verharmlost die Schuld nicht. Er lässt eine Strafe, eine Konsequenz folgen. Und gleichzeitig, wenn wir um Vergebung bitten und um Gnade, dann ist Gott gnädig und barmherzig. Gott handelt hier im Grunde genauso wie später dann Jesus gegenüber der Ehebrecherin. Er verharmlost ihre Schuld nicht, aber er ist ihr gnädig und er schenkt ihr einen Neuanfang. Wir lernen hier, dass Gott nicht erst im Neuen Testament der Gnädige und Barmherzige ist, sondern er war es schon immer, von Anfang an. Immerhin sind wir hier erst im 4. Kapitel der Bibel. Die Erzählungen über Adam und Eva und über Kain und Abel sind ein Beweis dafür. Aber es gibt natürlich trotzdem einen gewaltigen Unterschied zwischen Altem und Neuen Testament. Und dieser Unterschied, diese Zäsur, die fand auf Golgatha statt, als Jesus am Kreuz ein einmaliges, vollkommenes Opfer hingab, womit alle Übertretungen, alle Schuld aller Menschen gesühnt sind, wieder gut gemacht sind. Sein unschuldiges Blut hat er vergossen auf Golgatha, damit ein für alle Mal alle täglichen und speziellen Opfer unnötig sind. Es braucht nur noch das wertvolle Blut Jesu Christi, um gerecht zu werden und rein zu werden vor dem Angesicht Gottes. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Gottes Gnade siegt über das Gericht. Gottes Gebote gelten, Jesus hat die Gebote erfüllt, aber ihre Übertretung führt diejenigen nicht mehr zum Tod, die gerettet sind durch Jesus. Halleluja. Und das, was damals für Kain galt, das gilt heute auch immer noch für uns. Wir alle sind anfällig für Sünde, wir alle sind verführbar. Niemand von uns ist gefeit davor, nicht neidisch auf das zu schielen, was andere haben, oder Gottes Gerechtigkeit in Frage zu stellen. Wir sind immer noch verführbar, aber unsere eigene Gerechtigkeit ist nicht besser als Gottes Gerechtigkeit. Und das allein ist eigentlich schon strafbar aus Gottes Sicht, unsere Selbstgerechtigkeit. Das ist geistlicher Hochmut, den Jesus so oft kritisiert hat. Auch wir sind hilflos und verloren ohne Gottes schützende Nähe und seinen Segen, der aus unserem Lebensboden einen fruchtbaren Boden macht. Und wenn du dich fragen kannst, was dir hilft, aus deiner Finsternis auszusteigen, wenn du dich fragst, was dich erlösen kann vom Neid oder vom Selbstmitleid, von deiner Selbstgerechtigkeit, wenn du dich fragst, was dir einen Neuanfang schenken kann, dann gibt es darauf nur eine Antwort, es ist das teure Blut unseres Herrn Jesus Christus, das unschuldig für jeden einzelnen Menschen vergossen wurde. Wer seinen Namen anruft, der ist gerettet. Wer auf seinen Namen getauft ist, der hat das Zeichen des Kreuzes an der Stirn und am Herzen. Das rettet ihn vor dem ewigen Tod. Wer Gott anklagt, der sollte wirklich aufpassen, dass er nicht hineinrutscht in die Selbstgerechtigkeit. Ich denke, heute ist es Zeit, sich zu demütigen unter Gottes allmächtige Hand, weil dann wird Gott dir gnädig sein und er wird dich erhöhen zu seiner Zeit. Aber der einzige Weg, wie wir gerecht vor Gott stehen und ihn um etwas bitten dürfen, ist nur durch das Blut Jesu Christi. Es ist seine Gnade, die uns zu Gottes Kindern macht. Es ist der Weg, wie wir Gottes Gnade empfangen können. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, unser Verstand, der bewahre eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.